Liebe Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Freunde, wir heißen euch willkommen zu unserer 9. Etappe. Es könnte euch so vorkommen, als würden wir mit kleinen Trippelschritten unterwegs sein, aber das wird sich dann ab dem Buch Exodus spürbar ändern. Diesmal aber machen wir wieder nur einen äußerlich kleinen Schritt, und zwar von Isaak zu seinem Sohn Jakob, dessen späterer Ehrenname Israel zum Namen des alten Bundesvolkes wurde und bis heute verwendet wird. Er ist wohl die schillerndste und widersprüchlichste der drei Erzväter, das heißt Stammväter oder Patriarchen, und die Beschäftigung mit seinem turbulenten Leben bietet überreichend Stoff für eine eigene Etappe. Also gehen wir los.
Jakob ist einer der beiden Zwillinge, die Isaak und Rebekka geboren werden. Sein Bruder heißt Esau. In seinem späteren Leben legt Gott Jakob den Ehrennamen Israel, das heißt Gotteskämpfer, zu. Einige Abschnitte aus Jakobs Leben haben wir schon gestreift. Die Geburt der Zwillinge Esau und Jakob sind eine Gebetserhörung für Isaak und Rebekka, die bis dahin unfruchtbar war. Der rötlich behaarte Esau bedeutet so viel wie rötlich, kommt einige Minuten früher zur Welt. Der zweite hält sich mit einer Hand an der Ferse seines Bruders fest. Vielleicht finden die Eltern dieses Verhalten schlau und trickreich und nennen ihn deshalb Jakob, das heißt der Hinterlistige. Esau gilt als der Erstgeborene, was erbrechtlich ein wichtiger Faktor ist, obwohl Gott zuvor gesagt hat, dass der Ältere dem Jüngeren dienen werde. Esau wächst zu einem jungen Mann heran, der sich gerne draußen aufhält und jagt. Darum hat ihn Isaak lieber. Jakob hält sich viel im Zelt auf und ist, etwas übertrieben ausgedrückt, das Muttersöhnchen Rebekkas. In einem schwachen Moment gelingt es Jakob, seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abzuluxen, indem er ihm, als dieser erschöpft von der Jagd heimkehrt, eine Schüssel mit rotem Linsenbrei anbietet. Auf dem Sterbebett will der inzwischen erblindete Isaak seinem Sohn Esau, der ihm nach wie vor als erstgeborener Lieblingssohn gilt, den besonderen Segen geben. Aber Jakob gelingt es, mit Hilfe seiner Mutter den Vater zu überlisten, und er empfängt den Erstgeburtssegen. Als Esau nach Hause kommt, sieht er sich betrogen, was für ihn den Namen seines Bruders, der Hinterlistige, bestätigt. Jakob muss deshalb vor dem verständlicherweise wütenden Bruder Esau weit weg zu seiner Verwandtschaft nach Haran im oberen Mesopotamien fliehen. Auf dem Weg dorthin sieht er im Traum die Himmelsleiter und schließt daraus, dass dies ein heiliger Ort sein muss. Später wird dort auch das Heiligtum Bet-El, was so viel wie Haus Gottes heißt, errichtet. Dann folgt die lange Erzählung von Jakobs Dienst bei seinem Onkel Laban um dessen Töchter Lea und Rahel. Jakob kommt zu Reichtum und eigenen Herden, aber der Streit mit Laban eskaliert und er flieht vor ihm. Schließlich kommt es zu einem Friedensschluss, bei dem die beiden eine klare Grenze zwischen sich ziehen. Als sich Jakob dem Fluss Jabbok nähert, gerät er in eine schwere innere Krise. Dieser Fluss markiert nämlich die Grenze zum Weidegebiet seines Bruders Esau. Doch hier wollen wir nicht vorgreifen, der nächtliche Kampf Jakobs an der Jabbokfurt und seine Begegnung mit Esau, die eine Überraschung für ihn darstellt, ist Inhalt der Betrachtung auf dieser Etappe. Im weiteren Verlauf verzahnt sich die Geschichte Jakobs mehr und mehr mit der Erzählung über Josef, der wir uns beim nächsten Mal widmen. Am Ende des Buches Genesis kommt die Sippe Jakobs nach Ägypten und der dritte Patriarch stirbt dort. Sein Leichnam wird aber in die alte Heimat überführt und da bestattet. Mit Jakob, dem schlitzohrigen Sohn Isaaks und Zwillingsbruder Esaus, weitet sich also die Sippe der Erzväter entscheidend aus. Die 12 Söhne Jakobs sind die Ahnen des künftigen 12 Stämmevolkes, die wir unter dem Ehrennamen Jakobs kennen, nämlich Israel. Doch wie wir gesehen haben, malt die Bibel auch im Fall Jakobs keine Heiligenlegende auf Goldgrund. Im Gegenteil, die Erzählungen über Jakob sind bemerkenswerte und schockierend ehrliche Charakterstudien. Fragt man nach den dominanten Zügen Jakobs, so treten zwei Seiten hervor. Jakob regelt seine Probleme durch Tricks, wie zum Beispiel beim Erschleichen des Erstlingssegens in Kapitel 27, und Jakob läuft vor den Problemen, die sich daraus ergeben, weg. In der folgenden Betrachtung geht es genau darum, wir sehen uns an, wie der dritte Stammvater des Volkes Israel auf schmerzliche Weise heranreift.
Es ist sicher ungewöhnlich, aber diesmal teilen wir die Lesung des Bibeltexts für die Betrachtung in zwei Teile. Ich lese eine Auswahl aus Genesis 32 nach der Basisbibel, Ilse im Anschluss aus derselben Übersetzung eine Auswahl aus Genesis 33. Den tieferen Sinn dahinter werdet ihr bei der Betrachtung dann verstehen. Also hier Genesis 32 in Auswahl. Am Morgen stand Laban früh auf. Er küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann kehrte er nach Hause zurück. Jakob aber schickte Boten voraus zu seinem Bruder Esau und trug ihnen auf, bringt meinem Herrn Esau diese Nachricht von mir. Dein Knecht Jakob lässt dir ausrichten, ich war bei Laban in einem fremden Land und bin bis jetzt bei ihm geblieben. Dort habe ich viel Besitz erworben, Rinder und Esel, Schafe und Ziegen sowie Knechte und Mägde. Das lasse ich dir, meinem Herrn, mitteilen, damit ich Gnade bei dir finde. Die Boten kehrten zu Jakob zurück und berichteten, wir sind bei deinem Bruder Esau gewesen. Er zieht dir schon entgegen und hat 400 Mann bei sich. Da erschrak Jakob und bekam große Angst. Er teilte seine Leute in zwei Lager auf, ebenso die Ziegen, Schafe, Rinder und Kamele, denn er dachte sich, wenn Esau ein Lager angreift und niedermacht, kann wenigstens das andere entkommen. Jakob betete, Gott meines Großvaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaak, rette mich doch vor meinem Bruder, rette mich aus der Hand Esaus. Ich habe Angst, dass er kommt und mich erschlägt. Und ebenso die Mutter mit ihren Kindern. Jakob blieb in dieser Nacht in Mehanaim. Aus seinem Besitz stellte er ein Geschenk zusammen für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Ziegenböcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder. Dazu 30 Kamelstuten mit ihren Fohlen, 40 Kühe, 10 Jungstiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Jede Herde übergab er einem seiner Knechte und sagte zu ihnen, treib die Herden vor mir her und lass deinen Abstand zwischen ihnen. Wenn ihr auf meinen Bruder Esau trefft, wird er dich fragen, wem gehörst du, wohin gehst du, wem gehören die Tiere, die du vor dir hertreibst? Dann sollst du ihm antworten, sie gehören deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau schickt. Er selbst kommt gleich hinter uns. Denn Jakob dachte sich, mit dem Geschenk, das ich vorausschicke, will ich Esau um Versöhnung bitten. Erst danach will ich ihm unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich dann freundlich auf. So zog Jakobs Geschenk an seinen Bruder voraus. Er selbst aber blieb in dieser Nacht im Lager. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne. Denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren. Dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, so dass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte.
Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen, dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte, wer ist das da bei dir? Jakob antwortete, das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich, Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kamen Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte, was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete, mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Jakob sagte, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht, und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen.
Die Betrachtung über Genesis 32 und 33, was wir eben gehört haben, möchte ich so benennen. Jakob sieht zweimal das Angesicht Gottes. Wir springen hinein in die Geschichte, die wir gehört haben. Jakob will sich also wieder einmal einem Problem entziehen, indem er vor seinem Onkel Laban mit Frauen und Kindern, Herden und Gesinde davonläuft. Laban holt ihn ein, doch gelingt es Jakob, seinen Onkel zu beschwichtigen und die Sache zu regeln. Der Onkel kehrt um und lässt seinen Schwiegersohn ziehen. Jetzt aber droht dem Jakob seine Vergangenheit auf den Kopf zu fallen. Er muss sich nach vielen Jahren seinem Bruder Esau stellen. Jakob hat allen Grund, den bitteren Hass seines Bruders Esau zu fürchten, hat er ihn doch um den Segen gebracht, der dem Älteren zusteht. Jakob wird von Todesängsten terrorisiert, doch behält er so weit einen klaren Kopf, dass er die Sache auf seine ein Leben lang eingeübte Art anpacken kann. Er schmiedet gefinkelte Pläne und inszeniert Unterwerfungsrituale. Durch die Vermittlung seiner Boten lässt er durchblicken, dass der schwere Betrug ja schon so lange zurückliege und praktisch verjährt sei. Die Boten kehren zurück und berichten lapidar, dein Bruder zieht dir mit 400 Mann entgegen. Jakob trifft der Schlag, kann es doch nur eines heißen, jetzt fällt Esau gnadenlos über ihn her. Wieder reagiert Jakob mit schlauen Winkelzügen. Er teilt seine Herden und sein Gesinde in zwei Gruppen auf und erhöht damit die Chance, dass sein Bruder vielleicht auf nur eine Gruppe stößt, sich an ihr austobt und die andere dem Massaker entrinnen können. Danach betet Jakob, aber offenbar vertraut er seinem Gebet nicht so ganz, denn schon folgt der nächste Plan. In mehreren Wäldern soll Esau auf Gruppen von Menschen und Tieren stoßen und sich an ihnen abreagieren. Am Ende würde er selbst Esau unter die Augen treten, in der Hoffnung, dass sein Bruder etwas beruhigt wäre. Von dieser Taktik verspricht sich Jakob bessere Chancen, mit der heilen Haut davonzukommen. Trotz aller Vorkehrungen verdichtet sich seine Angst zu tiefster Seelenschwärze. Schreckgespenster treiben ihn vor sich her. Er bleibt allein zurück und will in der Nacht den Fluss Jabbok durchqueren. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Da sprach der Fremde, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er antwortete, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Diese paar Verse nun in der klassischen Übersetzung von Martin Luther. In dieser Nacht also ringt Jakob mit Gott und besiegt ihn. In diesem seltsamen Geschehen steckt die Aussage, wenn du vor deinen Problemen nicht davonläufst, wenn du dich ihnen stellst und mit ihnen ringst, kannst du siegen. Auch wenn du davor sicher warst, dass Gott selbst sich gegen dich stellt. Was ist in jener Nacht mit Jakob geschehen? Er humpelt. Er kann nicht mehr so laufen wie früher. Er braucht es auch nicht mehr. Denn er hat in dieser Nacht gelernt, sich seinen Problemen zu stellen und nicht mehr vor ihnen davon zu laufen. Er hat ehrenhaft gerungen, ohne Tricks und Fouls. Er ist nicht mehr Jakob, das Schlitzohr, sondern Israel, der mit Gott gerungen hat. Nun ist Jakob bereit, sich dem Unausweichlichen zu stellen. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Mütter zu ihren Kindern, zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Nebenfrauen. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen, dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Merken wir was? Am Vortag hatte sich Jakob hinter ihnen verschanzt. Am Vortag hatte sich Jakob ganz hinten eingereiht, hinter seine Herden, hinter seine Knechte und Mägde, sogar hinter seine Frauen und Kinder. Jetzt geht er vor ihnen her. Sein Leben spricht eine andere Sprache. Ich laufe nicht länger davon. Ich stelle mich der Herausforderung und meiner Verantwortung. Der Fortgang aber bringt Jakob völlig aus der Fassung. Esau läuft ihm entgegen, umarmt und küsst ihn. Ein Gespräch entspinnt sich, in dem Esau alle Geschenke seines Bruders zurückweist. Lieber Bruder, sagt Esau, ich habe selbst genug, behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du meine Geschenke annehmen. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Angesicht Gottes heißt Pnuel. Das ist das Schlüsselwort. Das Angesicht Gottes. Ein zweites Pnuel. Nach dem nächtlichen Kampf sieht Jakob zum zweiten Mal das Angesicht Gottes. Diesmal nicht verschwommen im fahlen Morgenlicht, sondern aufstrahlend auf dem Antlitz seines Bruders Esau. Nur wenige Tage zuvor meinte er sicher zu wissen, wie sein Bruder denkt, hat daraus Schlüsse gezogen und alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen. Im Laufe der Jahre war die Angst ständig größer und die Bedrohung immer schwärzer geworden. Doch Jakob wird überrascht. Mit allem hat er gerechnet, doch nicht damit, dass Esau ihn in die Arme schließt und zu ihm sagen würde, mein Bruder. Dass er ihn freundlich ansehen würde, so, dass Jakob meint, ins Angesicht Gottes zu schauen. Wie sehr berührt diese alte Geschichte doch Wunden und Verhärtungen in unserem eigenen Leben. Vielleicht wie im Falle Jakobs direkt in der eigenen Familie. Wie sehr berührt diese alte Geschichte doch auch unsere Berufung als Christen. Es sollte typisch sein für uns Christen, dass wir einander so begegnen, wie Esau seinem Bruder Jakob begegnet ist. Es sollte möglich sein, sich auch nach jahrelangen Konflikten und innerer Distanz in die Arme zu fallen und zu sagen, es ist alles gut. Zu unserer Berufung gehört es, einander Pnuel-Erfahrungen zu gewähren. Der Kolosserbrief fasst es in folgende Worte. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ja, zu unserer Berufung als Christen gehört es, einander Pnuel-Erfahrungen zu gewähren. Amen.
Eine wunderbare Zusage gibt Gott dem absolut nicht vollkommenen Jakob. Gott spricht, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin bei dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Auf Gottes Zusagen dürfen wir ebenfalls vertrauen, auch wenn wir ihre Erfüllung nicht sofort sehen oder erleben. Dennoch, er ist treu und zuverlässig. Gott sei mit euch heute und an allen kommenden Tagen. Amen.